Aufnahme bereit. Okay, wir haben schon die erste Frage vor der Vorlesung geklärt. Da sind meine Notizen. Genau, ich habe jetzt auch immer eine extra Maus dabei, weil ich jedes Mal denke, es gibt vielleicht eine Fehlfunktion mit den Mäusen, weil es in mehreren Hörsälen passiert ist. Seitdem bin ich jetzt immer mit Maus unterwegs. Zu weit, da sind wir noch gar nicht. Ich wollte an die Stelle hüpfen, an der wir eigentlich sind. Wir haben nämlich, und jetzt bin ich auch gleich sortiert. So, jetzt. Wir haben letztes Mal am Ende der Vorlesung über Erzeugnisse gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn wir eine Teilmenge in einer Gruppe hernehmen. Und dann das Erzeugnis davon bilden. Und das ist ganz analog dazu, was wir in Vektorräumen machen. In Vektorräumen, wenn wir uns da eine Menge von Vektoren schnappen, dann ist das Erzeugnis der Durchschnitt aller Teilräume, die diese Teilmengen enthalten. Und dann haben wir noch eine schöne anschauliche Beschreibung davon, nämlich Menge aller Linearkombinationen, die man daraus basteln kann. Und die erste Formulierung, also die Definition, die können wir einfach auf Gruppen übertragen. Das Erzeugnis einer Menge in einer Gruppe ist der Durchschnitt aller Untergruppen, die diese Teilmenge enthalten. Und die Definition zeige ich jetzt nochmal. Da steht sie. Dann haben wir über Notation gesprochen, also was wir alles vereinfachen und weglassen können. Und dann haben wir bewiesen, am Ende der letzten Vorlesung, nein, ich will keine Nachrichten lesen, am Ende der letzten Vorlesung besprochen, dass Erzeugnisse tatsächlich Untergruppen sind, sind ja Durchschnitte von Untergruppen, da ergibt das Sinn. Und in einem gewissen Sinne ist das Erzeugnis einer Teilmenge wirklich die kleinste Untergruppe in der Gruppe, die diese Teilmenge enthält, einerseits als Durchschnitt von allen, das macht dann ja irgendwie was möglichst klein, aber auch, weil jede Untergruppe, die diese Menge enthält, dann auch das Erzeugnis davon enthalten muss. Das liegt daran, dass Untergruppen abgeschlossen sind unter der Verknüpfung und das. Ja, es liegt an den Untergruppeneigenschaften und daran, dass die sich mit der Durchschnittbildung vertragen. Das heißt, die Gründe für all das, was ich gerade gesagt habe, sind immer dieselben. Der Durchschnitt von Untergruppen ist wieder eine Untergruppe. Beispiele. Hier kommen ein paar und wir besprechen dann noch mehr. Wenn ich in irgendeiner allgemeinen Gruppe das Erzeugnis der leeren Menge bilde, dann kommt da die Gruppe raus, die nur aus dem neutralen Element besteht. Warum? Warum ist das so? Warum ist es nicht einfach die leere Menge selber? Oder noch irgendwas anderes? Ja, Vorschläge?
Es muss ja immer eine Untergruppe bilden. Also das Erzeugnis muss ja immer eine Untergruppe bilden. Und wenn wir jetzt das Einzelelement dort nicht drin erhalten, dann wäre es keine Untergruppe.
Genau, so können wir sehen, dass es nicht die leere Menge sein kann. Da muss auf jeden Fall was drin liegen. Das Einzelelement der Gruppe muss drin sein, sonst ist es keine Untergruppe. Hier verwenden wir also schon dieses Lemma von vorher, das sagt, dass das Erzeugnis immer eine Untergruppe ist. Genau. Naja, und bei der leeren Menge muss man sich ja einfach alle Untergruppen anschauen, die leere Menge als Teilmenge enthalten. Das sind alle. Und wenn ich über alle Untergruppen schneide, dann ja auch über die, die nur aus dem Einzelelement besteht. Und wenn die bei der Durchschnittsbildung dabei ist, dann bleibt nur die übrig. Das ist das Einzige, was die alle gemeinsam haben. Und das Ganze ist ein bisschen kontextabhängig. Wenn ich zum Beispiel die Gruppe Z mit Plus habe, was ist dann das Erzeugnis der leeren Menge? Fast richtig?
Also mit Mengenklammerung.
Ja, bitte genau aussprechen. Für die Mengenklammerung müssen Sie das üben. Die Menge, die nur genau die Null enthält. Genau. Also völlig richtige Intention. Sie haben das richtige neutrale Element genommen und es ging ja nur noch darum, das Objekt richtig auszusprechen. Wenn Sie es hingeschrieben hätten, vermute ich, Sie hätten es sofort richtig hingeschrieben. Aber wenn Sie dann sprechen, dann müssen Sie halt üben, das so zu sagen, dass man auch genau versteht, was Sie meinen. Das gilt natürlich für alle, nicht nur für Sie, aber das üben wir hier die ganze Zeit. Und da wir das gerade hatten, in Sym 3 ist das Erzeugnis der Menge was?
Identität.
Richtig. Die Menge und die identische Abbildung drin. Streng genommen die identische Abbildung auf der Menge 1, 2, 3, aber das nehmen wir jetzt mit dem Kontext mit. Okay, dann schauen wir jetzt. So, dann schauen wir jetzt die nächsten Beispiele an. Wenn ich eine Untergruppe hernehme, dann ist das Erzeugnis davon die Untergruppe selber. Warum ist das so? Ja, sie nicht so. Ja, genau. Aber warum?
Ja, weil die Untergruppe selbst die Untergruppe ist.
Genau. Richtig. Genau so ist es. Bei dieser Durchschnittsbildung kommt jetzt die Untergruppe U selber vor, weil die eine Untergruppe ist, die sich offensichtlich selbst enthält als Keimlinge. Und dann muss es die sein. Ja. Und dann haben wir in C noch ein Beispiel, wieder in Z+. Da kann man sich einfach so einzelne Zahlen hernehmen. Und wenn ich da das Erzeugnis bilde in der Gruppe Z mit Plus, dann betrachte ich immer alle Ganzzahlen im Vielfachen davon. Das heißt, das Erzeugnis von 2 in der Menge Z mit Plus ist einfach die Menge aller geraden Zahlen. Das Erzeugnis von 3 ist die Menge aller durch 3 teilbaren Zahlen und so weiter. Und so kann ich in Z ganz viele Untergruppen finden. Und die sind besonders, wir sehen gleich warum. Und kompliziertere Erzeugnisse sehen wir auch noch. Und teilweise auch in den Übungen, weil das nämlich erfahrungsgemäß etwas ist, was wirklich viel Zeit braucht. Wenn wir jetzt damit anfangen und das oft genug üben in unterschiedlich schwierigen Gruppen, dann haben wir eine Chance, dass Sie zur mündlichen Prüfung mir erklären können, wie ein Erzeugnis aussieht, wie groß es ist, welche Ordnung das hat, wie man das zeigen kann. Sowas. Das braucht ein bisschen Zeit. Deswegen nicht wundern, wenn manche Sachen in den Übungen immer wieder kommen oder ich sie immer wieder danach frage. Das ist deshalb. Okay. Mehr wollte ich dazu an der Stelle nicht sagen. Nee, das war der Kontext, den ich geben wollte. Dann kommen wir zur nächsten Definition. Wir haben nämlich gerade schon Beispiele gesehen für Untergruppen, die einfach nur von einem Element erzeugt werden. Und solche Gruppen, die nur von einem Element erzeugt werden, die nennen wir zyklisch. Das heißt nicht, dass es nicht auch noch andere erzeugende Systeme für die Gruppe geben kann, aber es heißt, dass es möglich ist, die Gruppe mit nur einem Element zu erzeugen. Beispiel, wenn ich in Z mit Plus unterwegs bin, da haben wir gerade gesehen, ich kann mit der 2 die Untergruppe aller geraden ganzen Zahlen erzeugen. Die kann ich aber auch erzeugen, wenn ich das Erzeugnis von 2, 4 und minus 6 hinschreibe, kommt die gleiche Gruppe raus. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt ein erzeugendes System mit nur einem Element, aber es ist möglich, eins zu finden. Das ist das Besondere an zyklischen Gruppen. Und dann gibt es noch die Definition endlich erzeugt. Das ist vor allem dann interessant, wenn man auch mal mit Gruppen arbeitet, die nicht endlich sind. Machen wir nicht so oft, aber aus Kontextgründen möchte ich das trotzdem einführen. Eine Gruppe heißt endlich erzeugt, genau dann, wenn es eine endliche Teilmenge gibt, die diese Gruppe erzeugt. So wie bei Vektoren. Na, da haben wir das ja auch. Endlich erzeugt heißt, ich finde eine endliche Menge von Vektoren, die den ganzen Vektorraum erzeugt. Und wie wir sehr gut wissen, aus der linearen Algebra, heißt es lange nicht, dass der Vektorraum selber endlich ist. Der kann durchaus noch unendlich viele Elemente haben. Ja?
Sie haben jetzt die Analogie zu den Vektorräumen gemacht. Impliziert das auch, dass dieselben Eigenschaften für diese Erzeugnisse gelten wie für Vektorräume?
Nein. Nein, im Allgemeinen nicht, weil wir in Vektorräumen ja mehr Struktur haben. Da haben wir nicht nur die Addition von Vektoren, sondern wir haben auch die Skalarmultiplikation und so Sachen wie Linearkombinationen. Da wäre nicht klar, was das im Gruppenkontext sein sollte. Das müsste man sich zuerst überlegen. Deswegen würde ich sagen, nee, einfach so eins zu eins übertragen und verallgemeinern kann man es nicht. Aber man kann sich manchmal von den Ideen inspirieren lassen. Ein Riesenunterschied ist zum Beispiel, dass wir ja bei Vektoren mit der Addition immer eine abelsche Gruppe haben. Und wir können aber Erzeugnisse auch in abstrakt auch in nicht-abelschen Gruppen definieren. Und dass die sich dann vielleicht unterschiedlich verhalten, das ist hoffentlich einleuchtend. Aber es heißt, dass Sie in der abelschen Gruppe gucken könnten, kann ich mir hier aus einem Vektorraum eine Idee holen, die mir vielleicht weiterhilft. Ja, genau, sowas können wir machen. Spezialfall leere Menge. Das Erzeugnis der leeren Menge ist endlich erzeugt, weil für mich die leere Menge endlich ist. Da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber ich würde sagen, die leere Menge ist endlich. Und deswegen... Hallo, deswegen ist das Erzeugnis endlich erzeugt. Und auch da habe ich wieder ein paar Beispiele. Hier kommen sie. Wenn wir aus den ganzen Zahlen die Menge hernehmen, die aus 1 und minus 1 besteht, dann ist das eine Gruppe mit 2 Elementen. Was für eine Verknüpfung muss ich da nehmen, damit das eine Gruppe wird? Nur diese 2 Leute? Hat da jemand eine Idee? Ja?
Mal.
Genau, die Multiplikation in den ganzen Zahlen, die funktioniert. Da habe ich nämlich die 1 als neutrales Element und minus 1 ist zu sich selber invers. Das funktioniert und mehr passiert nicht. Ne? Wenn ich nur mit 1 und minus 1 multiplizieren kann. Okay, das ist also mit der Multiplikation eine Gruppe mit 2 Elementen. Insbesondere ist das eine endliche Gruppe, die hat nur 2 Elemente. Und jede endliche Gruppe ist endlich erzeugt. Ich kann hier aber sogar ein erzeugendes System finden für die Gruppe oder eine erzeugende Menge, die kleiner ist als die ganze Menge, indem ich nämlich nur die minus 1 nehme. Das heißt, das ist eine zyklische Gruppe mit 2 Elementen, die ich mit minus 1 erzeugen kann. Mit der 1 kann ich die nicht erzeugen. Die 1 ist ja da das neutrale Element, das Erzeugnis davon besteht dann nur aus der 1. So, nächstes Beispiel. Die symmetrische Gruppe sind 3. Die ist endlich. Die hat 6 Elemente, das ist sehr endlich, also ist die auch sehr, sehr endlich erzeugt. Aber die ist zum Beispiel nicht zyklisch. Und die Frage ist, warum? Können Sie mir irgendwie erklären, warum ich das nicht schaffe, die sind 3 mit nur einem Element zu erzeugen? Ja?
Ehrlich gesagt, weil es nicht harmonisch ist, nicht zwingend die Gruppen und deswegen man beim Bleiben sozusagen, wenn man 1, 2 nimmt. Nee, das ist okay, gepresst.
Also zuerst möchte ich zurückkommen auf nicht zwingend. Sum 3 ist eine konkrete Gruppe, da können wir sagen, ob die Abelsch ist oder nicht. Ist sie Abelsch? Die Sum 3? Ihre Intuition war ja gerade, das als Beispiel zu nehmen und Sie haben gesagt, nö. Okay, trotzdem stimmt das. Wahrscheinlich wollten Sie darauf hinaus, dass die symmetrischen Gruppen im Allgemeinen nicht abelisch sind oder nicht zwingend, und das stimmt auch. Die Sum 2 ist die 1, also die Sum 1 quasi auch. Sum auf der leeren Menge gibt es nicht. Sum 1 ist abelisch, Sum 2 ist abelisch, danach sind die alle nicht mehr abelisch. Das heißt, wenn es dann konkret wird, dann können wir das wirklich sagen. Und warum haben Sie den Zusammenhang aufgemacht zwischen Abelsch und Zyklisch? Das finde ich interessant. Kann jemand die Idee nachvollziehen? Hilft uns das weiter, dass wir wissen, dass Sum 3 nicht Abelsch ist? Ah, okay. Das heißt, da sind tatsächlich noch Fragezeichen. Und sehen Sie, das mit den Erzeugnissen ist nicht alles so banal, wie man am Anfang denkt. Theoretisch könnten Sie ja die 6 Elemente der Sum 3 durchgehen und für jedes einmal ausprobieren, was das Erzeugnis davon ist, und Sie könnten gucken, ob da irgendwann mal die ganze Gruppe rauskommt. Das geht. Und das ist anscheinend gerade die einzige Möglichkeit, wie Sie es machen können, wenn Sie keine andere Idee haben. Ich lasse das mal so stehen. Ziel dieser Vorlesung ist ja, dass wir mehr Ideen entwickeln und dass wir nicht mehr jedes Element nachprüfen und das Erzeugnis ausrechnen müssen. Also denken Sie drüber nach. Und wenn Ihnen während der Vorlesung was einfällt und Sie ein Argument haben, dann melden und Bescheid sagen, denn dann wollen wir das alle wissen. Bei diesen Untergruppen von Z mit Plus, die wir vorhin gebastelt haben, da war aufgrund der Bauart klar, dass die zyklisch sind. Erzeugnis von 2 ist zyklisch, weil ich ja nur ein Element hernehme und damit eine Untergruppe erzeuge. Aber ich möchte jetzt aus der anderen Perspektive gucken und möchte zeigen, in Wirklichkeit sind alle Untergruppen von Z mit Plus zyklisch. Egal, was Sie mir für eine Untergruppe hinwerfen, ich kann immer ein Erzeugungselement finden, 1. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir das machen. Also warum das stimmt. Ich möchte kurz gucken, ob ich dazu Notizen habe. Ich glaube nicht. Genau, das machen wir einfach in der Tafel. Tafel. Das ist also ein Nachtrag zu Beispiel, ich habe die Nummer wieder vergessen, 212. Beispiel 212c. Dazu schnappe ich mir eine Untergruppe, die nenne ich U. Und ich schreibe jetzt ausnahmsweise die Verknüpfung mit dazu, weil ich will, dass wir die ganze Zeit im Hinterkopf haben, die Verknüpfung ist Plus. Es gibt zwei Fälle. Der eine ist langweilig. Es könnte nämlich sein, dass diese Untergruppe U, ja, was wäre der langweilige Fall? Wollt ihr uns das sagen? Achso, ich habe den Finger so gesehen. Der langweilige Fall ist, dass U nur aus der 0 besteht. Das ist also die langweiligste Untergruppe, die wir da haben. Das ist noch langweiliger als die ganze Gruppe Z, finde ich. Und falls das so ist, finden Sie dann ein erzeugendes Element für mich? Ist die Gruppe dann zyklisch? Welches?
Ja,
na, da ist kein Element drin. Das heißt, da könnte man sagen, ja, das ist endlich erzeugt, aber es ist zyklisch. Zyklisch heißt ja, es gibt ein Element, mit dem man das erzeugt, und wenn das in ihrer Menge ist, da ist kein Element. Also würde ich sagen, streng genommen, dann
einfach null.
Dann einfach null. Das klappt auf jeden Fall. Sagen, dass die triviale Untergruppe zyklisch ist, aber um das zu sehen, muss man dann wirklich das neutrale Element selber als Erzeuger hinschreiben, damit es genau zur Definition passt. Ja.
Was ist dann okay, der Unterschied, dass wir hier unten gleich das Erzeugungskonto 0 setzen und nicht hier oben, dass wir sagen, das ist die leere Menge, die Menge der 0 erzeugt?
Weil bei der Definition von zyklisch steht, dass es ein Element gibt, was die Gruppe erzeugt. Und wenn ich die leere Menge hinschreibe, dann ist da ja kein Element.
Okay.
Das ist es. Also es ist wirklich so eine Spitzfindigkeit in der Definition.
Also in den erzeugenden Klammern ist quasi ein richtiges Element.
Genau, wenn ich zeigen will, dass die Gruppe zyklisch ist, dann schon. So nach der Definition, ganz streng, würde ich das so machen. Für endlich erzeugt nicht. Oder auch um zu üben, mit Erzeugnissen zu arbeiten. Gut, jetzt haben wir lange über diesen langweiligen Spezialfall gesprochen, aber diese Spitzfindigkeiten sind ja manchmal wichtig. Also danke, dass Sie nachfragen. Jetzt gucken wir uns den Fall an, dass U nicht nur aus der Null besteht. Das heißt, ich kann mir da drin ein Element schnappen, was nicht Null ist. Und wenn ich mir ein Element schnappen kann, was nicht Null ist, dann kann ich das positiv hernehmen, denn das ist ja eine Gruppe bezüglich der Addition, das heißt, zu jedem Element liegt das additive Inverse mit drin, das heißt, positiv und negativ sind immer beide drin. Und dann kann ich mir unter allen Elementen, die nicht Null sind und die positiv sind, eins schnappen, das einen möglichst kleinen Betrag hat. Und die Idee wird gleich sein, dass wir den Rest teilen. Wir benutzen also Strukturen von Z, die wir aus einem anderen Kontext kennen, aus der Schule oder bei Z ein euklidischer Ring ist, Stichwort Algebra 1. Und dann sind wir sofort fertig. Vorzeichen tauschen kann. Und jetzt will ich den Betrag noch möglichst klein machen. Und jetzt behaupte ich, dass ich groß U schreiben kann als Erzeugnis von diesem kleinen U. Das ist meine Behauptung. Und damit habe ich Ihnen jetzt auch eine Idee gegeben, wie Sie in einem solchen Fall ein Erzeugniselement finden können. Das ist aber besonders hier. Das ist was in zyklischen Gruppen funktioniert. Man kann diese Idee verallgemeinern und kann dann zeigen, dass Untergruppen von zyklischen Gruppen immer zyklisch sind. Aber jetzt machen wir es erstmal ganz konkret. Und bei der Verallgemeinerung brauchen wir auch noch so einen Tick mehr Theorie, die wir noch nicht haben, aber über die wir heute sprechen. Wie zeige ich jetzt, dass U das Erzeugnis von dem kleinen U ist? Na, die Leute in diesem Erzeugnis, die kann ich doch nur basteln, indem ich U immer wieder mit sich selber verknüpfe. Das heißt, additiv gesprochen, gucke ich eine ganzzahlige Vielfache von diesem kleinen U an. Richtig? Ich muss also zeigen, dass jedes Element in U sich tatsächlich schreiben lässt als ganzzahliges Vielfaches von diesem kleinen U. Das ist jetzt mein Ziel. Dafür nehme ich mir ein Element her. Null liegt natürlich in diesem Erzeugnis von dem kleinen U drin, da muss ich nichts zeigen. So, jetzt teile ich im Ring Z A mit Rest durch U. Ich schreibe einen hin, was das bedeutet. Teilen Q und R aus Z so, dass ich schreibe mal A gleich. Das kann ich sogar zusammenfassen, wobei der Betrag von R kleiner sein soll als der Betrag von U. Und das geht, weil wir den Z mit Rest teilen können. so wählt, dass diese Gleichung erfüllt ist, wobei der Betrag von R kleiner als der Betrag von U ist, echt kleiner. Der Fall R gleich 0 ist damit drin, denn U ist ja nicht 0, das heißt der Betrag ist nicht 0. Das funktioniert so. Und jetzt gucken wir mal, wo die ganzen Leute sind. A kommt aus U. U kommt auch aus U. Q mal U ist jetzt ein ganzzahliges Vielfaches von U. Das liegt in der Untergruppe U, weil ja diese Untergruppe unter Addition abgeschlossen ist. Und wenn ich unter Addition abgeschlossen bin, dann bin ich auch unter ganzzahligen Vielfachen abgeschlossen. Das ist ja nur eine andere Schreibweise für Addition. So, das heißt, ich habe jetzt Folgendes. Der Spezialfall, dass Q gleich 0 ist, der ist erlaubt und ist damit eingeschlossen. Das ist kein Problem. Naja, und jetzt möchte ich argumentieren, dass dieses kleine R in diesem liegt. Denn U ist eine Untergruppe, ist also unter Addition und Subtraktion abgeschlossen und ich kann ja R schreiben als A minus Q mal U. Das heißt, ich kann R schreiben als Differenz von zwei Elementen aus dieser Untergruppe, dann die R in der Untergruppe. Naja, wenn R nicht 0 ist, dann führt die Bedingung, dass der Betrag von R kleiner ist als der Betrag von U, dazu, dass wir einen Widerspruch erhalten, dazu, dass wir das U in U so gewählt haben, dass der Betrag möglichst klein ist. Das wäre jetzt verletzt. Also geht das nur, wenn R gleich 0 ist. Insbesondere ist dann wirklich unser A ein ganzzahliges Vielfaches von U. Und das war die Behauptung. Das heißt, die Gruppe U wird tatsächlich von diesem kleinen U erzeugt. Und die Idee war Teilungsreis. Überlegen, wie man das verallgemeinert. Aber nicht jetzt. Ist das eigentlich okay, sonst mit der Lautstärke? Ich habe jetzt das Gefühl, ich rede so mit meiner dritten Stimme. Nicht besonders laut. Okay. Was für Fragen haben Sie dazu? Zu diesen ganzen Wörtern, zyklisch, endlich erzeugt, Erzeugnis, zu diesen Beispielen. Ich habe jetzt erstmal alles so am Stück gemacht, aber jetzt gucken wir mal, was haben Sie für Fragen hier?
Zu dem anderen Beispiel mit den Gruppen von so 3. Hat das was damit zu tun, dass man, also da sind ja 6 Elemente drin und das kann man ja nur darstellen mit 2, also mit 2 mal 3, also mit einem Zyklus, mit einem 2er-Zyklus und einem 3er-Zyklus.
Genau, oder identische
Abbildungen. Ja. Genau. Hat das, dass das nicht zyklisch ist, vielleicht damit was zu tun?
Man kann jedenfalls so anfangen zu argumentieren. Also, man kann quasi systematisch sich überlegen, wie kann ich mir die Erzeugnisse angucken und ich muss mir vielleicht nicht jedes Element angucken, sondern ich gucke mir die verschiedenen Zyklentypen an. Dass die identische Abbildung nicht diese 3 erzeugt, kann ich sehen. Da kommt ja nur das Erzeugnis von der identischen Abbildung raus. Es hat nur ein Element. Dann kann ich jetzt Ihrem Vorschlag folgen und sagen, naja, was sehe ich noch für Elemente? Ich sehe Transposition, also 2 Zyklen. Das Erzeugnis davon hat immer nur 2 Elemente, kann also auch nicht die ganze Gruppe sein. Und wenn ich mir 3 Zyklen schnappe und das Erzeugnis davon, dann hat das 3 Elemente, kann also auch nicht die ganze Gruppe sein. Das funktioniert und das ist ein bisschen kürzer, als sich wirklich jedes Element anzugucken, aber trotzdem ist es immer noch ein naiver Zugang, bei dem man sich Typen von Elementen angucken muss. Und in einer abstrakten Gruppe, wo man nicht so die Anzahl der Elemente reduzieren kann, wird das sehr schnell unübersichtlich und unpraktisch. Deswegen bleibt meine Einladung stehen. Überlegen Sie, ob Sie vielleicht noch ein anderes Argument finden. Ja.
Um sich anzugucken, ob etwas zyklisch ist oder nicht, verknüpft das eine Element immer wieder und geguckt, ob das dann die ganze Logo wird. Und ist es da relevant, von welcher Seite verknüpfen insgesamt? Also ob jetzt immer von rechts oder immer von links oder ist das.
Sehen Sie, diese Frage führt in eine gute Richtung. Überlegen wir mal, wenn ich ein Element mit sich selbst verknüpfe, spielt dann die Reihenfolge eine Rolle? In irgendeiner Gruppe, egal welche. spannend. Es spricht total für Sie, dass Sie darüber nachdenken. Das heißt, dass ich Sie oft genug vor allem möglichen Kram gewarnt habe, damit Sie kurz innehalten. Aber folgen Sie Ihrer Intuition. Denken Sie, dass es in irgendeiner Gruppe, mit irgendeiner Verknüpfung, bei der Verknüpfung eines Elements mit sich selber darauf ankommt, in welcher Reihenfolge man es macht. A, Krimmel A. Welches A steht links, welches rechts? Ist das wichtig? Nee, ich kann die doch gar nicht unterscheiden. An der Stelle ist es wirklich mal egal. Und wenn ich jetzt ein Element mehrfach mit sich selber verknüpfe, was ich ja darf, ohne Klammern, wegen Assoziativgesetz, dann kann ich ja auch wieder nicht unterscheiden. Das heißt, da ist wirklich die Reihenfolge egal. Warum haben Sie das gefragt? Worauf wollten Sie hinaus?
Ich muss nicht ganz sicher sein, dass man das Ergebnis ändert sich ja mit der Zeit. Das ist ja dann irgendwann nicht mehr das Original.
Genau, die Elemente verändern sich. Genau. Ne, jedes Mal, wenn ich wieder mit dem Element selber verknüpfe, kommt irgendwas Neues raus. Wenn die Gruppe endlich ist, muss das irgendwann aufhören. Wir werden dieses Phänomen gleich sehen, wenn wir über die Ordnung von Elementen sprechen. Aber was wir jetzt durch Ihr Argument gesehen haben, ist, dass zyklische Gruppen abelisch sind. Und zum 3 ist nicht abelisch. Das heißt, diese allererste Idee, die Sie hatten, die funktioniert. Sie hat nur nicht so funktioniert, wie Sie die erklären wollten, aber die Intuition war völlig richtig. Ja, wenn Sie eine Gruppe in der Hand haben, die endlich erzeugt ist, oder auch nicht, aber mal angenommen, Sie haben schon, dass sie endlich erzeugt ist und wollen jetzt gucken, ob sie vielleicht sogar zyklisch ist, dann lohnt sich die kurze Überprüfung, ist die Gruppe überhaupt abelisch. Denn wenn sie es nicht ist, dann war es das mit dem zyklisch sein. Haben Sie noch mehr Fragen oder Ideen? Ich finde ja gut, wenn Sie so weiße Ideen haben. Da haben, das klappt nicht. So, dann schauen wir zur Definition der Ordnung eines Elements und im nächsten Lemma kommt dann ungefähr das, was wir gerade schon angedeutet haben im Gespräch. Also, wir fangen mit irgendeiner Gruppe an, die muss nicht endlich sein, die Gruppe selber darf unendlich sein, aber jetzt betrachten wir ein Element, bei dem die davon erzeugte zyklische Untergruppe eine endliche Ordnung hat. Und wir werden sehen, dass das damit gleichwertig ist, dass wenn man das Element immer wieder mit sich selber verknüpft, dass dann da nicht ständig was Neues rauskommen kann, sondern irgendwann bricht das ab und dann wiederholen sich die Elemente. Immer dann, wenn das passiert, dann können wir von der Ordnung eines Elements sprechen und das ist dann einfach die Anzahl der Elemente in der zyklischen Gruppe, die von dem Element erzeugt wird. Das geht auch handlicher, da kommen wir gleich zu, aber das ist meine Definition für die Ordnung eines Elements und die definiere ich nur und schreibe die so hin, falls das Element endliche Ordnung hat. Das heißt, ich gucke vorher einmal nach. Ansonsten sage ich, das Element hat unendliche Ordnung und dann ist es für mich auch in der Regel nicht mehr interessant. So, aber so für den Rest des Lebens, ja, es gibt unendliche Gruppen, es gibt Elemente mit unendlicher Ordnung und das kann alles wahnsinnig interessant sein. Da kann man dann auch, wenn man will, die Notation verallgemeinern, aber hier machen wir das nicht. Wir gucken vorher, ist die von dem Element erzeugte Gruppe, die erzeugte zyklische Gruppe endlich? Und wenn sie es ist, dann sagen wir, ah, okay, dann hat das Element die Ordnung, so, das können wir dann hinschreiben, das ist dann eine natürliche Zahl. Die Notation, die ich dafür verwende, ist Ordnung von x mit so einem kleinen o in runden Klammern. Es gibt eine andere Standardnotation dafür, die Sie vielleicht manchmal sehen werden, wo man nämlich bei der Ordnung des Erzeugnisses die Erzeugnisklammern weglässt. Das sieht dann aus wie Betrag von x. Kann sein, dass Sie sowas sehen in irgendwelchen Vorlesungsskripten oder im Internet oder so. Deswegen erwähne ich das hier einmal, aber das ist nicht die Notation, die wir in der Vorlesung verwenden. Die verwenden wir für Gruppen, da nehmen wir diese Betragsstriche, aber bei Elementen bitte das kleine O für die Ordnung. So, dann können wir uns Beispiele angucken. Wir können ja mal in die Sym 3 gehen, da haben wir gerade kurz drüber gesprochen und wenn Sie jetzt rekapitulieren, was wir da besprochen haben, dann können Sie mir sagen, was für Ordnung die Elemente haben. In Sym 3 haben wir drei Typen von Elementen, nämlich die Identität und Transposition und drei Zyklen. Und ich greife mir jetzt immer ein Beispiel und möchte gerne von Ihnen die Ordnung wissen. Und ich mache die Klammern nicht doppelt, sondern lasst dann immer einer Klammern weg, weil ich denke, dass wir wissen, was gemeint ist. Dürfen Sie auch machen. Los geht's. Was ist die Ordnung von der identischen Apfel? Ja.
Eins.
Eins, genau. Warum?
Weil das Identität ist.
Ja, nehmen Sie die Definition. Begründen Sie es entlang der Definition von der Ordnung. Das ist das, was ich in der Prüfung fragen würde.
Ja, weil ich nur ein Element brauche, um die Identität zu erzeugen. Und das ist die Identität selbst.
Fast. Das Erzeugnis der Identität besteht aus allen Untergruppen, in denen die Identität liegt. Das sind alle. Das heißt, das Erzeugnis ist die Untergruppe, die nur die Identität enthält. Die hat ein Element, also ist die Antwort 1. Das wäre wirklich entlang der Definition der Antwort. Nächster Versuch bei der Transposition. Also intuitiv alles richtig gemacht, aber wir müssen noch an den Formulierungen arbeiten, damit sie wirklich entlang der Definition argumentieren. Wie ist es hier? Die Ordnung von einer Transposition. Wollen Sie es versuchen? Begründen Sie es?
Mit der Begründung, dass ich sage.
Moment, da spricht irgendwas von mir? Ja. Hören Sie es auf?
Mit der Begründung, dass ich also sage, wenn ich das Zeugnis von Transposition 1,3 anschaue, da liegt halt klarerweise die Identität drin, da sind die Muster drin in der Gruppe. Und Transposition 1,3 ist so selbst der erste 1,3 nach 1,3 ist 1,3. Und dann sind wir da frei, dass wir halt sagen, es ist alles drin, was drin sein muss in der Gruppe. Und damit ist halt die Gruppe, die von der Transposition 1,3 erzeugt wird, die identische Abbildung von der Transposition 1,3.
Genau.
Und das sind zwei Elemente.
Genau. Jetzt haben Sie so ein bisschen aus einem intuitiven Verständnis des Erzeugnisses raus argumentiert, dass man die Elemente nimmt und irgendwie immer weiter verknüpft und guckt, weil man fertiges eine Untergruppe hat. Vorsicht, das führt ein Stück, das kann eine Weile gut gehen. Irgendwann gibt es dann vielleicht Momente, wo es unübersichtlich wird und man Fehler macht. Deswegen Vorsicht, aber als erste Intuition ist es überhaupt nicht schlecht. Und man kann näher auch sehen, warum da wirklich eine Untergruppe rauskommt. Und man sieht ja einfach, also das haben Sie auch begründet, warum die Menge, die aus der Identität und 1,3 besteht, selber eine Untergruppe ist mit zwei Elementen. Das heißt, die muss das Erzeugnis von 1,3 sein. Kleiner Würfel. Sehr schön, also zwei Elemente. Und hier? Gleiche Art der Argumentation. Und was kommt dann da raus? Ich weiß nicht, ob man vorher sehr ist, mit dem das zu viel.
Das
war keine Meldung. Ich dachte, ich habe vorher. Ich dachte, alle zeigen mir jetzt so gelangweilt die richtige Anzahl Finger.
Drei.
Drei. Warum?
Weil das Inverse 1, 2, 3 drin ist, über die
Entschaffung. Genau, dann kann man wieder argumentieren, wenn ich diese drei Elemente nehme, bilden die schon eine Untergruppe, also musste das Erzeugnis sein, also hat es drei Elemente. Ich empfehle ganz dringend, auch wenn Ihre Intuition vielleicht woanders hinläuft, immer nochmal zu gucken, kann ich das auch ganz streng entlang der Definition begründen? Denn die komplizierteren Beispiele kommen erst noch und dann kann es sein, dass Sie, wie gesagt, mit diesem intuitiven Ansatz erstmal nicht weiterkommen oder vielleicht Elemente vergessen. Das macht nichts, denn wir sind ja da, um das zu üben, aber ich möchte Sie warnen, dass es passieren kann und dass es auch für die Prüfung wichtig ist, zu üben, wirklich entlang der Definition zu argumentieren. Jetzt kommt ein Lerner, was das Leben ein bisschen erleichtert und manche Leute nehmen auch das, was wir hier zeigen, diese Eigenschaft für Ordnungen als Definition für die Ordnung von Elementen. Kann also durchaus sein, dass Sie das irgendwo sehen. Hier ist das Lerner. Wir haben wieder unsere Gruppe G, wir haben ein Element X aus der Gruppe G, die Ordnung soll endlich sein, damit wir uns darüber keine Gedanken machen müssen, wenn wir da gleich mit rumrechnen. Und dann zeigen wir jetzt, dass die Ordnung von X die kleinste natürliche Zahl ist mit der Eigenschaft, dass wenn ich X so oft mit sich selbst verknüpfe, dass dann das neutrale Element der Gruppe rauskommt. Und das ist intuitiv vielleicht auch das, was Sie jetzt schon die ganze Zeit dachten, denn wenn man diese zyklische Gruppe versucht zu verstehen, die von dem Element erzeugt, dann machen Sie intuitiv das. Sie verknüpfen das Element immer wieder mit sich selber und gucken, wann passiert nichts Neues mehr oder wann landen Sie bei der identischen, beim Einzelelement der Gruppe. Und je nachdem, was es für Gruppenelemente sind und was die Verknüpfung ist, kann das intuitiv gut gehen. Und Sie sehen sofort, was passiert und kommen dann intuitiv auf die Ordnung. Und das Lemma sagt, ja, diese Intuition funktioniert. Jedenfalls, wenn Sie sich beim Rechnen wirklich konzentrieren und wirklich an der ersten Stelle abbrechen, wo Sie auf die Identität kommen. Wenn Sie da beim Rechnen Fehler machen und nicht die erste Stelle erwischen, sondern eine spätere, dann haben Sie leider die Ordnung zu hoch angesetzt. Ja.
Muss dafür G endlich sein, nur die Ordnung oder nur die Ordnung?
Nee, nur die Ordnung von dem Element. Die Gruppe darf unendlich sein. Und es gibt unendliche Gruppen, in denen alle einzelnen Elemente endliche Ordnung haben. Es gibt komische Gruppen. Deswegen betone ich das hier dann manchmal so. und auf der Tafel ist noch Platz, also können wir jetzt einfach loslegen und das Lemma beweisen. Los geht's. Oder? Oder haben Sie vorhin eine Frage dazu, bevor wir das zeigen? So, und ein bisschen auf die Zeit. Wir geben mal der Ordnung von X einen Namen. Ich nenne ihn mal L. Das ist jetzt eine natürliche Zahl, weil ich ja vorausgesetzt habe, dass die Ordnung von X endlich sein soll. Und ich weiß noch mehr. Ich weiß nämlich jetzt, dass das Erzeugnis von X genau L-Elemente hat. Und ein paar Elemente, die da drin liegen, kenne ich auch. Da können wir gleich mal anfangen zu sammeln. Und ich mache es mal ganz deutlich. In dem Erzeugnis von X liegen genau L paarweise verschiedene Elemente. Zum Beispiel im Lemma auch schon geschrieben x hoch d und habe einfach und habe dazu gesagt, was ich damit meine, aber habe irgendwie ja auch vorausgesetzt, dass Sie sich dann schon denken können, dass ich meine x d mal mit sich selber verknüpft. So, habe ich aber streng genommen nicht definiert. Also es ist vielleicht sinnvoll, dass wir das einmal machen. Mit x hoch 0 meine ich x überhaupt nicht mit sich selber verknüpft, also das leere Produkt bezogen auf die Gruppenverknüpfung und das ist dann das neutrale Element der Gruppe. X hoch 1 ist x einmal hingeschrieben, also x. X Quadrat ist meine Abkürzung für x einmal mit sich selber verknüpft und mein Verknüpfungszeichen war jetzt glaube ich immer ein Malpunkt, deswegen bleibe ich da mal kurz bei. Seltsam, es klingt nämlich, als sei es hier drin.
Das hört man manchmal auf den Videoaufnahmen, so dieses komische, also dieses Rauschen.
Ja, mir ist es, ich mache ja immer nur so Tonproben, deswegen ist es mir noch nicht aufgefallen, aber ich kann auch gerade nicht zuordnen, woher es kommt. Das klingt nicht wie eine Rückkopplung. Doch eine Rückkopplung. Okay. Tut mir leid, dass Sie da sitzen. Also, oder tut mir leid, dass der das ist, wollte ich sagen, nicht, dass Sie da sitzen. Wir beide tun mir gerade ein bisschen leid, dass Ihr Rückkopplung nicht folgt. Weiter geht's. Ich behalte die Potenzschreibweise bei und gehe jetzt aber bis zum Exponenten L plus 1. Möchte ich das? Nee, es reicht, wenn ich bis L gehe, denn ich will ja L plus 1 Leute hinschreiben. Und wenn ich hier bei 0 anfange, dann habe ich ja ein Element, zwei Elemente und so weiter. Das heißt, hier bin ich bei L plus 1. Ich verknüpfe L mal das Element X mit sich selber in der Gruppe. Und das sind jetzt L plus 1 Gruppen, die ich dann hingeschrieben habe. L plus 1 Varianten von x mit sich selber verknüpft, so und so oft. Die liegen alle im Erzeugnis von x, diese Elemente. Und da liegen nur L Stück drin, die paarweise verschieden sind. Deswegen können diese ganzen Leute, die hier stehen, nicht alle paarweise verschieden sein. Da muss ich irgendwas wiederholen. Die Lautstärke. Lautstärkeregelung dort, aber auch, dass der eine Lautsprecher irgendwie zu reagieren scheint. Das ist seltsam, weil das nämlich für mich nicht wie eine typische Rückkopplung klingt. Ist das sehr schlimm auf den Videos? Ist das sehr laut?
Ja, das kommt so ab und zu. So.
Kommst du ab und zu?
Einmal in den 90 Minuten.
Okay, und ich verstehe jetzt ein bisschen warum. Ich kann den Radius noch nicht richtig abschätzen. Irgendwo unterwegs müssen sich jetzt also Elemente wiederholen. Und das bedeutet, dass wir Exponenten finden, die unterschiedlich sind, aber so, dass die entsprechenden x hoch der Exponent gleich sind. Und ja, unsere Intuition sagt jetzt vielleicht, bis dahin müssen die alle verschieden sein und erst der letzte kann einer sein, der sich wiederholt, aber das wissen wir streng genommen noch nicht. Also hier und dort aus der Menge 0 bis L so, das gilt, I und der Fakt, aber mit der Notation, die wir gerade eingeführt haben, x und i gleich x und dort. Und jetzt sind das natürliche Zahlen oder 0, also kann ich der Größe nach sortieren und dann mache ich das so, dass i größer als dort sein soll. Verschieden sind, geht das. 1 mal 1 ist größer. Und dann kann ich diese Gleichung hier umformen. Ich bin ja in einer Gruppe, das heißt, ich habe Inverse. Das Inverse zu x hoch i ist x hoch minus i. Das Inverse zu x hoch j ist x hoch minus j. Nach dieser Potenzschreibweise, die wir eingeführt haben. Seit i größer gleich j, und dann definiere ich noch seit d definiert als Differenz i minus j. Und dann bauen wir mal diese ganzen Infos zusammen. Dann sehen wir jetzt, dass das Einzelelement der Gruppe das gleiche ist wie x hoch i mal x hoch minus i. Ne, die beiden sind miteinander invers, das habe ich gerade extra nochmal gesagt. Das ist also das gleiche wie x hoch i mal, jetzt sehe ich in die Gleichung hier, x hoch i und x hoch j sind gleich, also sind auch die Inversen gleich, also kann ich anstelle von x hoch minus i auch x hoch minus j hinschreiben. Das ist die Gleichung, die ich eingesetzt habe. Das heißt, ich schreibe x i mal hin und verknüpfe dann j mal mit den Inversen von x. So ist diese Schreibweise zu verstehen. Das heißt, wie oft kürzt sich da jetzt was weg? Naja, so oft, wie ich da halt, also j mal, kürzt sich da was weg. Und was dann übrig bleibt, ist, dass das x dann noch stehen bleibt, und zwar i minus j mal. Deswegen habe ich die Größe sortiert, sonst wäre es halt andersrum mit der Wegkürzung. In anderen Worten habe ich jetzt einen Exponenten gefunden, nämlich dieses d, der so ist, dass wenn ich das x so oft mit sich selbst verknüpfe, dass dann das neutrale Element der Gruppe rauskommt. In anderen Worten, in dem Moment, wo wir hier so ein Element mit endlicher Ordnung haben, gibt es überhaupt eine natürliche Zahl mit der Eigenschaft, dass wenn ich das x so oft mit sich verknüpfe, dass dann das neutrale Element rauskommt. Das wussten wir vorher nicht. Wir haben zwar vielleicht die Intuition gehabt, dass dieses L das tut, aber das hätten wir zeigen müssen und wären dabei gar gelandet bei dem Argument, was wir jetzt haben. Es gibt also so ein D, also kann ich mir das jetzt möglichst klein wählen und dann kann ich mir überlegen, warum dieses D dann wirklich genau die Ordnung L von X ist. Es existiert also ein D aus L mit der angegebenen Eigenschaft, nämlich dass es so eine natürliche Zahl ist mit der Eigenschaft x hoch d gleich 1 der Gruppe. Und nun wählen wir d möglichst klein. Achso, dass es wirklich in n liegt und nicht in n0, liegt daran, dass d und j verschieden waren. Das heißt, die Differenz ist nicht 0. Nun wählen wir d möglichst klein. Und zeigen, dass d gleich L ist. Na ja, gut. Punkt und dazu schaue ich mir jetzt innerhalb des Erzeugnisses von x die Leute 1, x, x² und so weiter bis x hoch d minus 1 einmal an. Ich weiß ja, x hoch d ist wieder das neutrale Element, das heißt, da fängt es an, sich zu wiederholen. Und ich bin fertig, wenn ich zeigen kann, dass diese Leute 1, x bis hin zu x hoch d minus 1 selber eine Untergruppe bilden. Denn wenn die selber eine Untergruppe bilden, dann ist das das Erzeugnis von x, das heißt, dann ist d gleich l. Und dann sind wir fertig. Sei dazu die Menge, die ich gerade gesagt habe, 1 der Gruppe, x, x Quadrat und so weiter, das ist x hoch d minus 1. Und wir zeigen, dass das eine Untergruppe ist, beziehungsweise ich sage, dass es eine Untergruppe ist und sage dazu, wie man das macht. Das ist nämlich einfach das Untergruppenkriterium. Vielleicht auch intuitiv sehen, warum das alles klappt. Ansonsten können wir dann gleich noch drüber reden. Dann machen wir einfach auf der Tafel so einen kleinen Schmierzettel auf und schauen uns eine Rechnung an oder zwei. Aber ich dachte, Sie überlegen vielleicht erstmal kurz selber. Fangen wir damit an, was da für das Untergruppenkriterium zu tun ist. Wer wiederholt nochmal für uns, wie das Untergruppenkriterium funktioniert? Mhm.
Also für das Untergruppenkriterium bräuchten wir, dass die Menge der Untergruppe eine Teilmenge der originalen Gruppe ist.
Mhm. Also Teilmenge brauchen wir, das haben wir auf jeden Fall, das brauchen wir noch.
Ja, dann bräuchten wir, dass das Einzelelement der Untergruppe auch, also
der großen Gruppe?
Der großen Gruppe in der Untergruppe liegt.
In der Teilmenge liegt?
Ja.
Und auch keine Untergruppe ist, genau. Aber ja, vielen Dank. Das haben wir einfach, das steht ja sogar da. So, jetzt wird es interessant, was ist das dritte Kriterium?
Das dritte Kriterium ist, dass ein Element, also das für ein x und ein y gilt, dass x mal y minus 1 in der Untergruppe liegt.
In der Teilmenge.
Mein, ja,
in der Teilmenge. Genau. Für alle Elemente aus der Teilmenge, x und y, muss gelten, dass wenn ich x mit den Inversen und y verknüpfe, dass ich dann wieder in der Teilmenge lande. Und wenn ich das alles habe, dann ist meine Teilmenge wirklich eine Untergruppe. Genau. Ich bin jetzt super pingelig, aber Sie wissen ja warum. Ne? Muss ich glaube ich nicht mehr erklären. Vielen Dank. Das war das Untergruppenkriterium. Und jetzt gucken wir einmal nach. Bei U. Das ist eine Teilmenge von der großen Gruppe. Klar, das sehen wir, glaube ich. Es ist ja sogar eine Teilmenge von einer Zwölfung von uns. Was noch? Das Einzelelement der Gruppe liegt drin. Steht da. Und jetzt haben wir die Frage mit diesen Inversen. Na, und da können wir quasi die Idee benutzen, die wir gerade schon gesehen haben. Denn was ist denn das Inverse von einem dieser x hoch irgendwas? Ja.
Ich glaube, die Form ist einfach x hoch minus irgendwas.
X hoch minus irgendwas. Genau so ist es. Das Inverse von x hoch irgendwas ist x hoch minus irgendwas. Jetzt steht das da explizit nicht. Aber das macht nichts, denn wir wissen ja, x hoch d ist das Einzelelement. Das heißt, wenn ich x hoch irgendwas habe und ich will x hoch minus irgendwas darstellen, dann mache ich einfach x hoch d minus i irgendwas. Und das ist dann mein Inverses. Und wir sehen warum. Wenn ich nämlich das jetzt mit x hoch irgendwas verknüpfe, dann kürzen sich dieses x hoch minus irgendwas und x hoch irgendwas weg. Es bleibt x hoch d übrig und das ist das Einzelelement der Gruppe. So wird es gemacht. Und dieses hier ist wieder eins, was ich da finde, was da da explizit steht. So funktioniert es. Deswegen haben wir jetzt mit dem Unterbruchkriterium wirklich, dass die Menge eine Teilmenge ist. Ich möchte mal, dass ich die Idee von dieser kleinen Rechnung mit den Inversen da einmal wirklich dazu schreibe ordentlich. Wer wünscht sich das? Ja, mach. Und ich schreibe wirklich x und y, x und irgendwas, weil ich das schön finde. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Dabei beachten Sie dann. Für alle Exponenten irgendwas aus der Menge 0 bis den minus 1 ist x minus irgendwas das gleiche minus den minus der Exponent. Und der liegt offensichtlich in unserer Menge. Das kann man sehen, wenn man sich einfach anguckt, wie die Größe der Indizes da oben sich verändert. Die Größe der Exponenten. Alles klar, jetzt haben wir da also diese Untergruppe U. Die besteht nur aus Potenzen von x und liegt deswegen im Erzeugnis von x, das können wir sehen. Das heißt also, dass d kleiner gleich l ist. So sehen wir also, u ist die Untergruppe von x. Die Elemente in u kann ich zählen, das sind d-Stück. Die Elemente im Erzeugnis von x kann ich auch zählen, denn die Definition der Ordnung sagt ja, dass das genau l-Stück sind. Also ist e kleiner gleich l. So, was wissen wir noch? Wie kommt die andere Ungleichheit? Wir hatten so eine Eigenschaft von Erzeugnis, wenn eine Teilmenge m meiner Gruppe g in einer Untergruppe liegt, dann muss auch das Erzeugnis von m in der Untergruppe liegen. Erinnern Sie sich noch an das Lemma? Das haben wir heute ganz am Anfang wiederholt. Wenden Sie das mal an. Auf welche Teilmenge können wir das hier sinnvoll anwenden und kriegen dann genau die andere Ungleichung? Sehen Sie das? Also mein Vorschlag wäre, wir nehmen das kleine Element x, die Menge, die nur daraus besteht. Gucken wir mal kurz, ob es funktioniert. Hatten Sie die Idee und haben sich noch nicht getraut, es zu sagen? Oh, ja, immer raus damit. Immer raus damit. Probieren wir es aus. X liegt offensichtlich in U. Ne? Das steht da, das sehen wir. Also muss, weil U eine Untergruppe ist, und es war wichtig, dass wir das jetzt einmal gezeigt haben, also muss das Erzeugnis von x auch in U liegen, denn U ist eine Untergruppe. Und das ist das Lemma. Ich schreibe gleich noch die richtige Nummer hin. Ja, aber wenn das Erzeugnis von x da drin liegt, dann müssen ja auch, also dann müssen ja beim Größenvergleich, müssen dann ja die Ordnung der einen Untergruppe und die Ordnung der anderen Untergruppe sich entsprechend vertragen. Und das ist genau die andere Richtung. Und die Anzahl vergleichen. Und daher ist die Anzahl der Elemente, also L, was ja die Ordnung von x war, und das war die Anzahl der Elemente in der zyklischen Gruppe, die von x erzeugt wird, das muss jetzt kleiner gleich der Ordnung von u sein. Und die Ordnung von u haben wir da aber irgendwo ausgerechnet, das d. Das ist die andere Richtung. So, damit haben wir etwas länglich, aber dafür sehr ausführlich und mit allen Details bewiesen, dass dieses Lemma stimmt. Und ich glaube, es war Lemma 2.10, in dem das steht, was ich gerade zitiert habe. Ich schaue noch mal kurz. Ja, Lemma 2.10. Jede Untergruppe von G, die M als Teilmenge enthält, enthält das Erzeugnis von M. Sogar der Buchstabe M stimmt. Das war also Lemma 2.10. Also ist das eine Untergruppe von M mit Lemma 2.10. 18 und daher ist bla bla bla. Ich habe die Hand gesehen, ich komme sofort auf sie zurück. Kleinen Moment. Gut, ich möchte kurz einmal schauen, ob es Fragen direkt zum Beweis gibt. Sehe ich nicht, dann was war Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, das hat auch ein bisschen mit dem Beweis zu tun. Kann man mit auch im Beweis mit der in Sachen Ordnung mit der Mächtigkeit von U argumentieren?
Die Mächtigkeit von U als Länge ist dasselbe wie die Ordnung der Untergruppe U. In dem Moment, wo wir etabliert haben, dass U wirklich eine Untergruppe ist, das brauchen wir zuerst. Wir können auch mit der Mächtigkeit von U arbeiten, aber manche unserer Argumente funktionieren dann nicht. Zum Beispiel hier, dass das Erzeugnis von X in U liegt, das können wir benutzen, weil U eine Untergruppe ist. Wenn wir es vorher nicht gezeigt hätten und nur mit der Menge U argumentiert hätten, hätten wir das Lemma nicht anwenden können. Das ist dann so ein Unterschied. Beantwortet Sie Ihre Frage? Ja.
Aber wenn wir das ja ganz explizit machen, zum Beispiel bei Z und Plus oder Z und Mal, dann würden wir ja bei X und 0 auf die 1 kommen. Das multiplikative neutrale Element, aber nicht für die Addition.
Ja, genau. Wenn wir da die normalen Rechnungen verwenden fürs Potenzieren, dann ist es 1, aber wir würden da ja anstatt Potenzieren dann Multiplizieren verwenden, weil wir eine additive Schreibweise für die Gruppe haben. Das heißt, das Analogon wäre dann das Vervielfache.
Also,
ja, das ist ein bisschen seltsam, wenn wir die Verknüpfungszeichen konkret haben und deshalb in den Rechnungen vergleichen, die wir haben. Manchmal ist dann die Übertragung schwierig, aber ich würde sagen, Plus und Mal kriegt man es noch einigermaßen hin und bei der Verknüpfung, die man multiplikativ schreibt, würde ich immer beim Zusammenfassen die exponentielle Schreibweise wählen und nicht die multiplikative. Ergibt es Sinn?
Ja, das ist bei der Addition natürlich dann nicht als hoch bewertet, bloß in dem Sinne.
Genau.
Sie haben mit eingeführt, dass Sie Funktionen auch mit einem hoch, also
häufig, ja.
Und jetzt wäre meine Frage, wie kann man das unterscheiden?
Durch die Symbole, wie es eingeführt wird. Wenn da irgendwas ohne Kontext steht, dann ist es erlaubt nachzufragen. Ansonsten gehe ich Kontext, sondern wird aus dem Kontext klar. Also jetzt eine Abbildung und ich meine die Bilder, oder passe ich hier irgendwie Verknüpfungen zusammen und dann ist die exponentielle Schreibweise. Ja, das wird später eine Rolle spielen, weil wenn ich dann auf Konjugation komme und dann schreiben wir Gruppenelemente, hohe Gruppenelemente, dann muss klar sein, dass die Buchstaben sich auf Gruppenelemente beziehen und dass nicht irgendwas eine natürliche Zahl ist und man da irgendwie verknüpft. Aber dann schauen Sie immer, woher die Elemente kommen. Das ist einer der Gründe, warum ich so pingelig bin mit zuerst sagen, woher die Elemente kommen und dann hinschreiben, was man damit macht, damit solche Missverständnisse nicht entstehen können. Und immer dann, wenn Leute erst hinterher sagen, woher Sachen kommen, habe ich so ein leichtes inneres Knirschen, weil ich mir denke, dann können vorher schon so viele Missverständnisse passieren. Das ist also nicht nur Pingeligkeit, sondern ich finde, dass es tatsächlich einen Sinn dahinter gibt, erst zu sagen, woher Elemente kommen. Und ja, der Rest ist Pünktlichkeit. Dann, wenn jetzt erstmal keine weiteren Fragen sind, gucken wir weiter. Nachdem wir also jetzt eine andere und vielleicht irgendwie griffigere Beschreibung für die Ordnung von einem Element gefunden haben, ne, entscheiden Sie selber, je nach Kontext, was Sie praktisch finden. Können wir uns noch mehr Beispiele angucken. Wir hatten vorhin diese Gruppe, die aus minus 1 und 1 besteht mit der Multiplikation. Und da hat bezogen auf diese Verknüpfung mal das Element 1 die Ordnung 1. Also wenn ich jetzt überlege mit dem Lemma, wie oft muss ich die 1 mit sich selber multiplizieren, damit das neutrale Element rauskommt? Naja, ich muss sie nur einmal hinschreiben, also ist die Ordnung 1. Das neutrale Element hat übrigens immer Ordnung 1, das ist ein bisschen langweilig. Die minus 1, von der wir gesehen haben, dass sie diese Gruppe erzeugt, hat Ordnung 2, denn die muss ich zweimal hinschreiben, also einmal mit sich selber verknüpfen, damit ich auf das neutrale Element komme. Und dieses einmal mit sich selber verknüpfen ist auch die kleinste Anzahl an mit sich selbst Verknüpfungen, die ich machen kann, um dahin zu kommen. Das heißt, mit Lemma 2,13 ist dann 2 die Ordnung. In der symmetrischen Gruppe, die passen zu dem Beispiel, das da ganz oben noch steht, haben wir Elemente der Ordnung 1, 2 und 3. Wir haben auch gesehen, wie wir darauf kommen. Wir könnten jetzt vielleicht nochmal die Sym 4 angucken und dann gebe ich Ihnen in irgendeiner Übungsaufgabe mal noch größere symmetrische Gruppen, weil es ja auch irgendwie Spaß macht. Wollen wir die Sym 4 und die Alt 4 vielleicht kurz anschauen? Machen wir erst Sym 4, weil Sie da hoffentlich sofort alle Zyklentypen parat haben. Was für Zyklentypen, also was für Arten von Permutationen sehen wir in der Syn 4. Es geht jetzt nicht darum, alle 24 Elemente aufzuzählen, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was für grundsätzlich unterschiedliche Typen von Elementen gibt es. Fangen wir mal ganz langweilig an. So, Sie fangen schon an zu zählen. Sagen Sie mir, was Sie alles schon aufgezählt haben.
Identische. Dann noch die Transposition.
Sagen Sie mir ein Beispiel für eine Transposition.
1,4.
Das heißt, ich schreibe jetzt als Beispiel für alle zwei Zyklen ein, zwei Zyklus hin. Denn alle zwei Zyklen verhalten sich ja gleich. Ne? Die werden immer gleich große Gruppen erzeugen und so. Also halt ein. Was haben Sie noch?
Dann noch
genau. Moment, ich schalte mal um, weil ich an der Tafel bin und die Leute auf dem Video das sonst nicht gut sehen können.
Und noch die Tierzyklen.
Also vier Ziffern. Sieht jemand noch einen anderen Zyklentyp? Kann ich noch irgendwas anderes machen mit diesen vier Ziffern? 1, 2, 3, 4, als diesen Zyklen zu basteln. Okay, ich gebe Ihnen den Tipp, dass noch was geht. Überlegen Sie, was geht. Was kann ich da machen?
Permutieren?
Ne? Das sind alles Permutationen.
Also, Trennfolge ändern, meine
ich. Ja, aber dann ist ja der Typ der Abbildung immer noch dasselbe. Wenn ich jetzt hier die Zahlen irgendwie vertausche und einen anderen Vierzyklus habe, ist es trotzdem noch ein Vierzyklus. Ja. Also, das meinte ich, als ich gesagt habe, ich will nicht alle 24 Elemente hinschreiben, sondern nur von jedem Typ immer ein. Und da würde ich jetzt sagen, klar, Sie recht, wenn ich da kommentiere, kommen andere Elemente raus, aber diese Struktur bleibt ja gleich. Zum Vierzyklus bleibt ein Vierzyklus. Weil da bleibe ich jetzt hart, da schreibe ich nur einen. Aber es gibt noch einen anderen Typ Elemente. Ja, ja?
Doppelte Transposition. So,
haben Sie ein Beispiel für mich?
1, 2, 3, 4.
Genau, das ist dann wichtig. Wenn man spricht, also auf dem Audio haben die Leute jetzt keine Chance, deswegen muss ich das gleich nochmal ordentlich machen. Wenn man einfach nur spricht, kann man 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 nicht unterscheiden. Sie hören es schon. Da muss ich also sagen, der Vierzyklus 1, 2, 3, 4 und die Doppeltransposition 1, 2, 3, 4. Durch die kleine Pause deute ich sozusagen an, dass da Klammern sind. Und dadurch, dass ich vorher gesagt habe, dass es eine Doppeltransposition ist, hat man vielleicht eine Chance, es im Audio zu verstehen. Notationsmäßig ist es klar. Und wenn wir die Abbildung so hinschreiben und hier nichts dazwischen ist, dann ist gemeint, dass da die Hintereinanderausführung von Abbildungen passiert. Und da die sich nicht überschneiden, können die gleichzeitig passieren. Es ist nicht wichtig, ob wir zuerst die oder zuerst die Transposition ausführen an der Stelle tatsächlich. Deswegen ist es auch okay, hier das Verknüpfungszeichen wegzulassen. Und das ist eine Kombination, die man häufig sieht in dieser Zyklenschreibweise, dass man da die Zyklen einfach hintereinander schreibt und die Verknüpfungszeichen weglässt. Es ist aber auch nicht falsch, den Stern dazwischen zu schreiben. Machen Sie das, wie Sie möchten. Hauptsache, Sie haben irgendwie im Hinterkopf, das sind die verschiedenen Zyklentypen. Und in der Syn 4 sehen wir die alle. Und rufen Sie mir mal zu, was Sie denken, was die Elemente für Ordnung haben. Bei einigen würde ich sagen, das wissen Sie einfach. Müssen wir also nur noch mal kurz bestätigen, dass Sie das wirklich noch auf dem Schirm haben. Rufen, zeigen. Eins. Genau. Ordnung 1. 2. Ja, machen Sie ein Spiel raus. 3. Und plötzlich ist es leise.
4.
Mhm. Hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Also ich schon. Was denken Sie?
2.
Warum?
Weil die beiden Transpositionen sich ja nicht gegenseitig beeinflussen und dadurch. Ja.
Genau, wenn ich das einmal mit sich selber verknüpfe, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dieses Element fremd, ich kann die Reihenfolge vertauschen. Das heißt, dann habe ich 1, 2, 1, 2, das ist die Identität. 3, 4, 3, 4, das ist die Identität. Das heißt, zweimal nacheinander reicht. Die Ordnung ist 2 und nicht 4. Nur weil da vier Zahlen stehen, heißt das nicht, dass die Ordnung 4 ist. Ah, gut gesehen, Dankeschön. Okay, bei Zyklen ist es intuitiv. Die Ordnung ist die Länge. Vorsicht, wenn da mehrere Sachen kombiniert werden, ist es nicht so klar und ich werde Sie in die Berufsaufgabe aufs Glatteis führen. Versprochen. Anmerkung, Frage? Sie haben gerade so gezuckt. Ich habe noch irgendwo eine zuckende Hand gesehen. Los, was für Fragen haben Sie?
Ja, und zwar sehe ich da parallel zu, das könnte ja sowas ähnliches sein wie eine Norm. offen. Also man kennt ja aus
Analysis
so ein Genom.
Ja, aber die Parallele würde ich jetzt nicht aufmachen, die finde ich nicht hilfreich.
Deswegen bin ich auf Peer gekommen, weil es gibt ja Genomeigenschaften.
Ja, aber die Parallele ist hier nicht hilfreich an der Stelle. Ja. Ich sehe das, es gibt noch mehr Stellen in dieser Vorlesung und auch in der Algebra 1, wo man so Parallelen aufmachen kann zu Analysis oder zu anderen Gebieten der Mathematik, Geometrie oder so, wo es dann so ähnliche Wörter gibt. Und manchmal ist das hilfreich, dann sage ich das dazu und manchmal nicht. Ja, hier glaube ich eher nicht. Ja?
Bei der Ordnung von solchen Elementen kann man da trotzdem meistens, bis auf jetzt zum Beispiel das Beispiel, die Gültigkeit vom Betrag ausgehen.
Es ist ja nicht klar, was der Betrag ist. Was ist der Betrag von der Abbildung?
Weil wenn man das jetzt abzählen würde, ist das zwei.
Ja, das ist die Länge, das haben wir im Wort. Ja. Das ist wohl definiert. Die Länge von so einem Element, von so einem Zyklus ist definiert, das ist die Anzahl der vertauschten Zahlen. Das geht. Sobald Sie mehrere Zyklen nacheinander haben, können alle möglichen Probleme passieren. Wie gesagt, in der Übung werde ich es ja vielleicht erst können. Und es sehen ja nicht alle Gruppen so aus. Wenn Sie zum Beispiel eine Gruppe haben, die aus Matrizen besteht, was soll dann so ein Maß für die Länge sein, was Ihnen vielleicht hilft, auf eine Idee für die Ordnung zu kommen? Deswegen, Ideen zu haben ist gut, Parallelen zu ziehen ist gut. Ne? Ich freue mich, wenn solche Fragen kommen. Manchmal hilft das. Gucken Sie, ob das Ihrer Intuition weiterhilft. Aber Vorsicht, es gibt da auch falsche Fährten. Da bin ich nur vorsichtig. Moment, jetzt habe ich hier wieder Chaos mit dem. So. In Z haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass wir da dann nicht die exponentielle Schreibweise wählen würden, sondern so eine multiplikative, um anzudeuten, dass wir Elemente mehrfach mit sich selber verknüpfen. Naja, und dann können wir mal überlegen, wenn wir eine ganze Zahl hernehmen, die nicht 0 ist, und wenn wir die immer wieder mit sich selber aktiv verknüpfen, dann kommen wir auf immer, immer, immer neue Zahlen. Das heißt, und parallel dazu können Sie sich ja auch überlegen, das Erzeugnis von einer ganzen Zahl, die nicht 0 ist, bezogen auf die additive Gruppe, wird unendlich groß. Das heißt, die Ordnung der Elemente ist immer unendlich, es sei denn, die Zahl, die sie haben, ist 0. Und sowas kann in unendlichen Gruppen passieren, aber wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, es kann auch sein, dass ihre Gruppe unendlich ist, aber dass die Elemente trotzdem alle endliche Ordnung haben. Das gibt es auch. Gruppen sind seltsam. Und jetzt kommen wir zu Lemma 2.15 und das feiere ich sehr. Sehr, sehr, sehr doll, weil es nämlich wieder so ein Kriterium gibt nach dem Motto, geht irgendwas oder geht das nicht? Gibt es das oder gibt es das nicht? Ich habe, als wir den Satz von Lagrange bewiesen haben, ja schon angefangen, sowas ein bisschen zu feiern, nach dem Motto, wenn Sie jemand fragt, ob eine Gruppe der Ordnung 12 eine Untergruppe der Ordnung 5 hat, können Sie sofort sagen, nö, denn 5 ist kein Teil davon 12 in Z. Das, was jetzt kommt, ist von der gleichen Qualität. Die Ordnung eines Elements in einer Gruppe, und jetzt soll alles endlich sein, damit das alles Sinn ergibt, teilt die Gruppenordnung. Das heißt, wenn jetzt jemand so eine ähnliche Frage stellt, kann es in einer Gruppe der Ordnung 12 ein Element der Ordnung 5 geben, können Sie auch sofort antworten, nö, denn 5 ist kein Teil davon 12. So, und ansonsten, wenn Sie das nicht hätten, müssten Sie halt mühsam nachgucken, Sie müssten irgendwie die Gruppe kennen und die 12 Elemente und müssten für jedes einzelne ausprobieren, ob die Ordnung 5 ist. Das nervt natürlich, das will man nicht machen, man will so ein Lemma machen. No, also ich hoffe, da habe ich Sie jetzt überzeugt. Und wir zeigen das auch sofort. Wir haben nämlich genug Platz. Der Beweis ist ganz kurz. Mini, mini kurz. Ein oder zwei Zahlen auf der Tafel. Vielleicht können Sie das sogar selber machen. Zwei, fünf. Ich warte mal noch so 10 Sekunden. Ansonsten hoffe ich, dass ich Sie ein bisschen verblüffen kann, da wie kurz das ist. G ist unsere endliche Gruppe, X ist unser Element. Okay, hier ist mein Beweis. Die Ordnung dieser Untergruppe Elemente Unterbruch erzeugen. Und die Ordnung des Elements ist dasselbe wie die Ordnung der erzeugten Unterbrüche. Und die teilt die Gruppenordnung an. Das ist es schon. Das eine ist stärker als das andere, da reden wir auch gleich mal kurz drüber. Kann man natürlich interessiert, was für Gedanken dazu haben, diese zwei Hände.
Kriegt man da nicht irgendwann Probleme mit Unendlichkeit?
Alles soll hier endlich sein. Alles soll hier endlich sein, insbesondere machen wir endlich für die Teile. Denn wir reden über natürliche Zahlen. Wenn ich jetzt so eine Gruppe habe, meinetwegen mit sechs Elementen, dann kann ich die Teile dann hinschreiben, 1, 2, 3, 6, und ich weiß genau, was ich überprüfen muss. Das ist ein endliches Problem. Aber gute Frage, ja, muss. Ja?
Ich hätte auch argumentiert, wenn wir uns in vier Gruppen kommen, wir auch mit 24 Elemente, jetzt kann ich alle Teile auf 24 rausholen.
Ja.
Du weißt aber, dass hier sind vier Nicht-Elemente drin leben, die die Ordnung, weiß ich nicht, 12 haben.
Ja, stimmt, das haben wir uns hier überlegt. Genau, das heißt, hier haben wir so ein Gegenbeispiel, also so ganz allgemein und immer, und für jede Gruppe kann das nicht stimmen. Aber halt stimmt es manchmal. Und das war jetzt eine Antwort auf den Spezialfall von der Frage mit den Elementen. Wir haben jetzt nicht für alle Teile nachgeguckt, ob es vielleicht Untergruppen gibt. Vielleicht stimmt das ja. Vielleicht gibt es also eine Korrespondenz zwischen den Teilen der Gruppenordnung und Untergruppen, die diese Ordnung haben. Dass man sowas irgendwie immer findet. Das würde das Leben ja leichter machen. Dann hätte man sehr viel Struktur in der Gruppe. Okay. Ich halte fest. Danke für die Beobachtung. Hier haben wir schon mal Nö, da haben wir schon Gegenbeispiel. Hier wissen wir es nicht. Nochmal. Ich möchte jetzt ein Beispiel mit Ihnen angucken, was diese andere Umkehrung auch klärt. Denn tatsächlich ist bei beiden Aussagen die Umkehrung falsch. Allerdings ist es für Untergruppen schwieriger zu sehen. Und ich habe hier ein Beispiel für Sie, aber ohne die ausführliche Begründung. Die machen wir jetzt zusammen. Ich denke, wir haben noch, ja, aber noch Zeit. Das können wir machen, das wird dann jetzt der Abschluss von Kapitel 2 und nächste Woche fangen wir mit Kapitel 3 an, das passt eigentlich ganz gut. Da luschern wir gleich mal, was da passiert. Aber schauen wir uns mal an, warum eigentlich diese besondere Gruppe Alt-4 mit 12 Elementen keine Untergruppe der Ordnung 6 hat, obwohl 6 ein Teiler ist und es also theoretisch möglich wäre. Dazu wische ich ein bisschen. Während ich wische, wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie überlegen, welche von diesen Zyklentypen in der Alt-4 vorkommen. Symphie und Alt-4 sind ja nicht die gleiche Gruppe, also bitte kurz nachdenken. Ich wische und dann werde ich fragen, welche Zyklentypen kommen in der Alt-4 vor. Dann können wir nämlich auch wieder gucken, was für Elementordnungen vorkommen können. Und das hilft uns dann gleich. Beispiel. Sie haben sich so schnell gemeldet, dass Sie natürlich auch was sagen dürfen, oder haben Sie eine andere Frage?
Nee, Frage, wenn Sie noch haben wollen, was Alt-4 ist.
Alt-4 ist die alternierende Gruppe. Die 4 sagt auf den Zahlen 1 bis 4. Das heißt, es ist die Untergruppe von Syn 4, die nur aus geraden Permutationen besteht. Wissen Sie noch den Unterschied zwischen geraden und ungeraden Permutationen? Okay, dann wiederholen wir das nochmal kurz. Wer weiß es auch nicht mehr und braucht die Wiederholung? Es gibt bestimmt ein paar Leute, sehen Sie, sie sind nicht allein. Also, generell in der Syn n kann ich Permutationen unterscheiden in gerade und ungerade. Und das mache ich, indem ich mir angucke, wie ich die schreiben kann als Hintereinanderausführung von Transpositionen. Dass das geht, kann man zeigen, habe ich in der Wiener gemacht, steht bestimmt in dem Teil des Skripts, den ich da ins Studenten gestellt habe, also nachlesen, falls Sie das nicht gemacht haben oder sich nicht mehr so gut erinnern. Man kann jede Permutation als Produkt von oder Hintereinanderausführung von Transpositionen schreiben. Und das ist nicht eindeutig, aber interessanterweise ist es eindeutig, ob man dafür gerade oder ungerade viele braucht. Beispiel 3-Zyklus. Jeden 3-Zyklus kann ich schreiben als Hintereinanderausführung von 2 Transpositionen. Und ich kann auch 4 nehmen oder 28, aber die Anzahl ist immer gerade. Und genauso bei anderen Permutationen. Es ist immer eindeutig, ob ich gerade oder ungerade viele brauche. Und dann nenne ich die Permutation gerade oder ungerade. Und in der Alt-4 liegen alle Elemente aus der Syn 4, die gerade sind. Welche sind das? Oder welche sind das nicht? Können Sie mir das kurz sagen? Das brauchen wir nämlich gleich. Ich habe eine Hand gesehen und ich weiß nicht mehr, wer waren Sie das?
Nein, könnte.
Jo, ist transig.
Die, also die rausschneiden quasi, wo quasi nur 1 oder 3 Elemente drin liegen.
Genau, also man kann irgendwas rausschneiden. Die Identität muss in jeder Untergruppe liegen. Das heißt, die gewinnt, die ist auf jeden Fall in der Alt-4. Sehen Sie noch irgendwas, was gerade ist, also wo man sehen kann, dass man eine gerade Anzahl an Transpositionen braucht und was deswegen auf jeden Fall drin liegen muss?
Also
ja? Nochmal?
Die letzte.
Hier, dieses, die Doppeltransposition. Mhm. Genau, das sehen wir, ne? 1, 2, gerade viele. Das ist auch in der Alt-4. Was noch? Was noch und was nicht? Da hinten.
Ich könnte ja den zum Beispiel als
1, 3, als 4
schreiben.
Richtig. Genau, das liegt alles in der Alt-4. Und jetzt haben wir noch diese Leute. Na, ich sehe an der Art, wie das da steht, dass ich eine Transposition brauche, um das hinzuschreiben. Und eins ist ungerade. Das ist dann wohl ungerade. Interessant ist, wenn wir 14 sind. Wer hat da eine Intuition zu?
Ja. Ich will vielleicht 3 Transpositionen.
Genau, da brauchen wir 3 Transpositionen. Haben wir alles in der Lina gemacht. Einfach nochmal nachlesen und erinnern. Da brauchen wir 3, das ist ungerade. Also fliegen hier raus und die und der Rest überlebt in der Alt-4. Das heißt, in der Alt-4 haben wir Elemente der Ordnung 1, 2 und 3. Wir haben keine Elemente der Ordnung 4. Und wir können auch noch zählen, wie viele es jeweils sind. Denn es gibt nur 3 Möglichkeiten, 2 Transpositionen so zu kombinieren, dass man alle 4 Zahlen verwendet. Das heißt, von dieser Bauart gibt es 3 Leute. Und dann gibt es noch die identische Abbildung. Und alles andere, was in der Alt-4 rumläuft, müssen 3 Ziffern sein. Damit arbeiten wir jetzt, denke ich. Wenn wir noch Zeit haben. Ja. Also, beispielsweise 16. Wir machen das per Widerspruch. Angenommen, wir finden in der Alt-4 eine Untergruppe mit 6 Elementen. Und dann basteln wir los und sehen, dass das alles zusammenbricht. Angenommen, es sei A, das Untergruppe von Alt-4 mit 6 Elementen. Angesichts dessen, was wir gerade vorbereitet haben, was für ein Element von welcher Bauart muss es in H geben? Einfach wegen der Art der Elemente, die wir in Alt-4 haben und wie viele es jeweils sind. Oder was für eine Elementordnung muss auf jeden Fall vorkommen hier bei den beiden in H? Kann das sein, dass alle Leute aus H Ordnung 1 oder 2 haben? Was denken Sie? Gibt es davon genug Elemente? Gibt es davon 6 Stück? Nee, deswegen habe ich gerade gesagt, dass es nur 3 Möglichkeiten gibt, so eine Doppeltransposition zu bauen. Davon gibt es nur 3. Das heißt, ich habe 3 Elemente der Ordnung 2, dann habe ich noch 1 Element der Ordnung 1, sind nur 4. 4 ist weniger als 6, da fehlt was. Das heißt, H kann nicht nur aus Elementen der Ordnung 1 und 2 bestehen. Da muss noch was anderes drin liegen. willst da oben gucken, was in der Altkühe noch rumläuft, dann laufen nur noch drei Zyklen rum. In anderen Worten, den Haar müssen wir einen Dreizyklus finden. Und ich schreibe jetzt einfach mal, da wir die Elemente von Altkühe kennen, Sie obere Tafel und Diskussion. Die uns auf andere Weise zeigen, dass es in einer Gruppe der Ordnung 6 Elemente der Ordnung 3 und 2 geben muss. Dazu später mehr. Jetzt müssen wir es noch zu Fuß machen. Jetzt haben wir also einen Dreizyklus. Wie viele Elemente von H sind jetzt verbraucht aufgrund dieses Dreizyklus? Wir erinnern uns, wenn ein Element in einer Menge liegt, dann liegt das Erzeugnis dieses Elements, Entschuldigung, der Untergruppe. Wenn ein Element in einer Untergruppe liegt, dann liegt das Erzeugnis davon in der Untergruppe. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Elemente von H verbraucht, weil es kein H drin liegt, nämlich hier 4. Wie viele Elemente von H sind verbraucht? Dafür müssen wir wissen, welche Ordnung dieses kleine H hat. Dieser Dreizyklus, darüber haben wir gesprochen. Oh, okay. Vielleicht sind Sie auch nur müde, das ist das Ende. Dann quatsche ich Sie da mal kurz durch. Also wir haben unseren Dreizyklus H, der verbraucht 3 Elemente von Groß H. Die müssen auf jeden Fall drin liegen. Wir sind noch nicht fertig. 3 ist weniger als 6. Also läuft in H noch irgendwas rum. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Da können jetzt noch Doppeltranspositionen rumlaufen. Oder noch ein anderer Dreizyklus, der hier nicht schon mit dabei ist. Gucken wir uns diesen ersten Fall an. Erster Fall. H enthält nicht das H ist, aber auch nicht das Inverse von H, sondern wirklich nochmal ein ganz neuer Dreizyklus. Das heißt, X soll nicht ein Erzeugnis von H sein. Dann enthält H jetzt folgende Elemente. H, H minus 1, identische Abbildung, X, X hoch minus 1, und die sind alle paarweise verschieden, es sind 5, wir sind immer noch nicht fertig. Aber Moment, es ist eine Untergruppe. Das heißt, wenn da sowas wie H und X drin liegt, dann muss ja auch das Produkt drin liegen. H mal X. Und H mal X hoch minus 1, und die müssen verschieden sein. Das heißt, es sind aber zu viele Elemente. Klappt nicht, der erste Fall kann ich auftreten. Wenn ich hier schon stoppe, habe ich keine, es sind zu wenig Elemente und ich habe auch noch keine Untergruppe. Wenn ich jetzt versuche, noch mehr Kombinationen zu schreiben, weil es eine Untergruppe wird, kriege ich sofort zu viele Elemente. Also zweiter Fall. Es gibt da keinen weiteren Dreizyklus. Wir haben gerade gesehen, dass das nicht geht. Das heißt, die anderen 3 Elemente, die jetzt noch in H liegen, müssen die 3 Doppeltranspositionen sein. Plus das Inverse davon, das sind 3 Leute. Doppeltranspositionen, noch eine, macht 6 Leute, würde passen. Wenn das eine Untergruppe ist, würden diese 6 Leute so zusammenpassen und es wäre die richtige Anzahl. Vielleicht geht das also. Aber Moment mal. Wenn diese 3 Doppeltranspositionen Ausgangsposition darin liegen, dann ja auch das Erzeugnis davon. Denn eine Untergruppe enthält mit allen Elementen auch immer das Erzeugnis. Und hier ist der Witz. Diese Doppeltranspositionen erzeugen eine Untergruppe der Ordnung 4. Und die besteht aus der identischen Abbildung und diesen drei Doppeltranspositionen. Das kann man ausrechnen. Wenn man zwei Doppeltranspositionen, zwei verschiedene, miteinander verknüpft, kommt immer die dritte raus, die man noch nicht hatte. Das Spaß mit Doppeltranspositionen. Das Erzeugnis der Doppeltransposition ist eine Untergruppe der Ordnung 4. Und jetzt sind Sie dran, mir zu sagen, warum das nicht funktioniert. Ich behaupte, das geht nicht. Warum? Warum behaupte ich das? Wieso soll unsere schöne Untergruppe H nicht so eine Untergruppe haben, der Ordnung 4, die halt aus den Doppeltranspositionen besteht, zusammen mit der identischen Abbildung? Ist doch alles wunderschön. Wo ist der Haken? Eine Untergruppe der Ordnung 6 mit einer Untergruppe da drin der Ordnung 4. Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Ah,
da hinten.
4 teilt
die 6 nicht.
Ja, Lagrange ist der Haken. 4 teilt 6 nicht, fertig, Widerspruch. Gibt's nicht. Ich werde noch ganz oft feiern, wie toll der Satz von Lagrange ist. Der Satz von Lagrange ist ganz toll. Der löst uns hier dieses Beispiel auf. So, wenn Sie Fragen haben, gerne. Ich würde ansonsten einfach mal luschern, was am Anfang von Kapitel 3 passiert. Denn da fangen wir an, uns mit Gruppenhomomorphismen zu befassen. Ein Teil ist Wiederholung, das macht man vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ne, Sie können alle Ihre Fragen stellen. Wir machen nochmal den Homomorphiesatz und so. Und dann werden wir endlich anfangen, uns mit ganz speziellen Homomorphismen in Gruppen zu befassen. Das führt dann zum Konzept der Konjugation. Ich freue mich schon. Da geht es dann quasi richtig los. Ja? Okay, bis nächste Woche. Hey! Genau. Bis dann.